Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und das ist Esther Schelander.
In meinem Leben gibt es eine Kiste. Eigentlich ist es ein Pappkarton. In den habe ich Zeit meines Lebens alles geworfen, was mir irgendwie wichtig erschien. Alles für später.
Ja, Esther Schelander, Journalistin. So eine Pappkiste wie Sie haben wahrscheinlich die meisten von uns irgendwo zu Hause rumstehen. Aber in meiner zumindest sind im Gegensatz zu Esthers keine Briefe, die ich mir selbst geschrieben habe. Und die Kiste wird natürlich auch nicht mit allen geteilt. Und insofern macht sie da schon was sehr, sehr Persönliches. Sie teilt die Kiste und die Briefe, die sie sich selbst geschrieben hat, mit uns allen. Und das tut sie in einem aktuellen Radio-Feature. Das heißt Briefe an mich. Zwiegespräch mit meinem queeren Ich. Es geht also viel um Fragen sexueller Identität. Zu hören ist das zum Beispiel bei uns in der DLF-Audiothek. Und ich habe Esther erst mal gefragt, wann sie eigentlich angefangen hat, sich selbst Briefe zu schreiben.
Ja, den allerersten, das war eigentlich so eine Postkarte eher. Die habe ich mir so aus dem Urlaub geschrieben, irgendwie Sommerurlaub in Kärnten mit meiner Familie. Da war ich irgendwie 10 oder 11. Und ich weiß wirklich nicht mehr, warum. Also einfach eine Postkarte an mich selbst geschrieben und danach ging das dann irgendwie so los, dass ich regelmäßig alle paar Jahre mir selber einen Brief schreibe.
Gab es sowas wie eine Eingabe, das könnte später wertvoll sein, ich könnte etwas über mich selbst lernen, was mir jetzt noch nicht greifbar ist?
Möglich, weil... Also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich finde es interessant, dass ich sie alle aufgehoben habe. Also insofern denke ich so, das muss ja einen Grund haben, warum ich, also zum Beispiel auch die Postkarte habe ich einfach bis heute. Und da war ich eben 10 oder 11. Also das habe ich anscheinend so wichtig gefunden, dass ich sie aufheben wollte für später, ja. Und ich glaube, ich hatte schon immer so einen Zugang zu irgendwie Sachen aufheben, dokumentieren, archivieren. Ich frage mich tatsächlich, ob das von meinem Vater kommt, ja. Also ob es da sozusagen in der Familie so ein Vorbild gibt, weil der sammelt auch sehr viel. So.
Auf jeden Fall taucht in den gesammelten Briefen einer auf. Da sind sie 19 und der taucht auch in diesem Feature auf, der Brief. Mhm. Da ist eine Frage drin formuliert und die heißt, werde ich jemals einen halbwegs normalen Zugang zu Sexualität haben? Das ist eine Frage, die ganz viele Fragen auch aufwirft. Was ist normal zum Beispiel? In welchem Kontext ist dieser Brief entstanden?
Also der Brief ist entstanden kurz nachdem meine erste Beziehung zu einem Mann zu Ende gegangen ist. Also mein erster Freund, da war ich eben 19. Und diese Frage, ja, das ist natürlich erstmal eine ganz schön heftige Frage. Da denkt man sich ja schon so, oh, was ist da los? Irgendwas hat's da. Ich erinnere mich, dass ich diese Frage sehr lange hatte und aber gar nicht greifen konnte, worum es dabei geht. Also sozusagen, ich habe irgendwie gedacht, irgendwas ist da nicht normal, aber ich konnte gar nicht greifen, was. Also, und das ist eigentlich auch das, worum sich mein Feature dreht. Also sozusagen dieses etwas gleichzeitig sehen, aber auch irgendwie nicht sehen, irgendwie spüren, dass da was ist, aber es nicht so ernst nehmen können, also diese Zwischenräume.
Was stört? Sind es gesellschaftliche Konventionen und Erwartungshaltung oder wirft die Frage etwas eher auf oder hat sie damals aufgeworfen in die Richtung, mit mir stimmt etwas nicht, dem muss ich nachgehen?
Wenn ich jetzt zurückgucke, hat das definitiv eine gesellschaftliche Komponente. Also ich schaue mir ja in dem Feature ganz stark an, welche Narrative hatte ich damals, also welche Bilder hatte ich von Sex, Intimität, Sexualität, Begehren, welche Erzählungen standen mir zur Verfügung. Und da würde ich sagen, da gab es einfach eine sehr starke gesellschaftliche Prägung. Jetzt habe ich, Entschuldigung, den Faden verloren, aber...
Nee, eigentlich nicht.
Okay. Genau.
Unter anderem, das Erzählen Sie gehörte zu, ja, so popkulturellen Erzählungen der Jugendzeit, dass Stalken okay ist, also wenn Männer das tun bei Frauen, denn sie sind ja verliebt. Also das waren solche Splitter, die Sie in Ihrem Feature einstreuen und die schon dann doch ein komplexeres Mosaik ergeben, oder?
Ja, also ich gucke mir tatsächlich so popkulturelle oder Versatzstücke an. Also einerseits lese ich nochmal die Bravo ganz intensiv und ich gucke nochmal Filme aus den 90ern. Und da gibt es eben, was Sie jetzt angesprochen haben, das sind diese sogenannten Love-Hate-Dynamiken, also wo in Filmen erzählt wird, dass eben abwertendes Verhalten, sich anbrüllen, hässliche Dinge übereinander sagen, dass das normal ist und dass das zu so einem Umeinanderwerben, zu so einem romantischen Gefühl eigentlich dazugehört. Ein ganz normaler Aspekt sozusagen von Romantik ist.
Das Feature versetzt uns ja in ein permanentes Spannungsfeld, logischerweise zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Also wir sind konfrontiert mit gesellschaftlich vorgeprägten und von Teenagern dann erstmal übernommenen Annahmen, was Liebe ist, was Sexualität ist. Und dem entgegen steht ja ein späterer Blick und eine Entwicklung zur Erwachsenen. Sexpositive und queerfeministische Entwicklung in Ihrem Fall. Wie schauen Sie heute auf die Erfahrungen, die Sie früher gemacht haben?
Also es gibt, also jetzt zum Beispiel bei mir persönlich gibt es schon auch ein sehr großes Bedauern. Also es gibt ein Bedauern, dass ich, wenn ich zurückgucke, dann denke ich schon, dass es da so eine Sex Education, sozusagen so eine sexuelle Aufklärung mir definitiv gefehlt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ich viel mehr Sachen gewusst hätte, zum Beispiel wie Consent funktioniert, wie breit eigentlich Sexualität ist, wie viele Möglichkeiten es da gibt, wie wichtig es auch ist, sozusagen, was man selber möchte, was man selber spürt. Genau, und das auch so dieses, das für sich so zu claimen, also da auch so eine Anspruchshaltung zu entwickeln, so ja, ich darf das so machen, wie das für mich gut ist, ja. Das steckt da vielleicht für mich alles so drin in diesem Rückblick, sozusagen so ein gewisses Bedauern, was ich glaube gar nicht mal so untypisch ist, ja, oder was viele Menschen haben und wahrscheinlich auch ganz unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung sie haben oder ja.
Also es ist nicht nur eine bunt fröhliche Reise zurück in die Vergangenheit und zu einem ja sehr wichtigen, persönlich wichtigen Thema, sondern es ist sehr nachdenklich. Aber bestimmt ist doch irgendwo auch ein knallbuntes Bonbon aufgetaucht. Also alleine Bravo-Ausgaben waren, glaube ich, jetzt Hunderte wieder auf dem Tisch, ne?
Ja, es ist natürlich schon auch skurril, also das jetzt sich alles nochmal so anzugucken. Ich glaube, bei mir überwiegt tatsächlich so ein Bedauern eher, also auch sowas, wo ich so denke, es gibt so einen Wunsch, anders informiert gewesen zu sein oder andere Dinge zu wissen, aber es ist natürlich skurril, das durchzublättern. Also es ist, ich weiß nicht, bei der Bravo gab es zum Beispiel so einen Moment, da hatte ich mich tatsächlich auch aus meiner Jugend noch dran erinnert, die Bravo warnt sehr stark vor Gläserrücken. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein Spiel, wo man eigentlich versucht, mit dem Jenseits zu kommunizieren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die Bravo da sehr stark dagegen und warnt da sehr stark davor. Und das war zum Beispiel interessant, das nochmal so zu lesen.